Genau, viel Spaß an die Kinder. Dann haben wir uns ja in den vergangenen Wochen sehr viel mit dem Thema Schmerz auseinandergesetzt in unserer Predigtserie mit Leid und wie wir Gott darin erleben, wo er auch steckt in unserem Schmerz. Und heute machen wir mit diesem Thema weiter. Allerdings wird es heute keine Predigt dazu geben, sondern drei kurze Erlebnisberichte von Dorley, von Jones und von Merlin. Und die drei werden jetzt gleich nacheinander hier nach vorne kommen und einfach eine kurze Erfahrung aus ihrem Leben mit uns teilen und wie sie Gott darin erlebt haben. Und bevor es gleich losgeht, bevor Dorley gleich als Erste hier nach vorne kommt, will ich noch kurz ein paar Worte dazu sagen, warum wir das machen. Und zwar haben wir sehr schnell festgestellt, oder habe ich auch aus meiner eigenen Erfahrung gemerkt, ist mir bewusst geworden, dass es keine einfachen Antworten auf solche Fragen gibt wie, wo ist denn Gott mit uns in unserem Schmerz? Oder wie gehe ich denn gut um mit meinem Schmerz? Und dass solche einfachen und manchmal oberflächlichen Antworten auch gar nicht hilfreich sind, wenn man selber in so einer schwierigen Situation steckt. Dass auch die biblischen Texte, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben, bisher schon in den Predigten keine solchen einfachen und oberflächlichen Antworten hergeben. Gleichzeitig ist mir in dieser ganzen Beschäftigung mit dem Thema aber auch ganz neu bewusst geworden, dass Gott tatsächlich Hoffnung schenkt und Trost schenkt in diesen Situationen. Dass er auf einzigartige Weise uns als einzigartige Menschen in unserem Schmerz begegnet. Und dann war von Anfang an die Überlegung da, war der Gedanke da, wie toll wäre es, wenn wir so ein paar einzigartige Menschen mit ihrer einzigartigen Geschichte und ihrer einzigartigen Gotteserfahrung darin hier vorne auf der Bühne haben, wenn wir nicht nur darüber reden, sondern wenn wir das auch hier im Gottesdienst abbilden, wie Gott wirkt und wie vielfältig und einzigartig er uns in unserem Schmerz begegnet. Und deshalb bin ich sehr dankbar und freue mich sehr, das ist ein echtes Highlight für mich. Danke Dorley, Merlin und Jones, dass ihr eure Geschichte mit uns teilt und uns damit bereichert und ermutigt. Zu Beginn möchte ich gerne noch für die Zeit jetzt beten. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns in unserem Schmerz begegnest, dass du uns auch heute Morgen begegnest, dass du Dorley, Jones und Merlin begegnet bist und dass wir hier so eine gemeinschaftliche Zeit haben können, wo wir Geschichten teilen und Erlebnisse mit dir teilen und durch dich und durch die drei gestärkt werden. Ich möchte dich bitten, dass du sie jetzt genau dazu gebrauchst und uns in den Situationen, die schwierig und schmerzhaft sind, in unserem Leben begegnest. Amen.
Ja, ich bin die Dorley. Noch vielleicht kurz zwei Sätze zu mir. Nicht jeder kennt mich. Ich bin 33 Jahre alt. Ich arbeite hier in Berlin in einem ambulanten Kinderhospiz und bin Teil des Seelsorgeteams hier im Projekt Kirche. Und ich möchte heute mit euch ein persönliches Erlebnis teilen, in dem mir Gott begegnet ist, wo ich Gott in meinem Schmerz erlebt habe oder in meinem Leid. Und die, die mich kennen, die wissen, dass ich aus einer Großfamilie komme. Also ich habe noch drei ältere Geschwister. Und ich habe zu allen eine sehr gute, aber eine ganz unterschiedliche Beziehung. Und zum jüngsten Geschwister, zu meinem jüngsten Bruder, hatte ich eine sehr besondere Beziehung. Gerade im Teenageralter hatten wir so eine Zeit von so 2-3 Jahren. Die zwei großen Geschwister waren schon aus dem Haus raus und wir haben noch zusammen da mit unseren Eltern gelebt. Und da hatten wir so 2-3 Jahre eine sehr innige und sehr intensive Beziehung oder ja, Geschwisterbeziehung. Wir haben viele Sachen miteinander geteilt, wir haben viel zusammen erlebt, wir haben uns viel anvertraut. Dann ist er zum Studium gegangen und ich bin ins Ausland gegangen und während dieser Zeit hat sich unsere Beziehung schon verändert. Hat sich irgendwie abgekühlt, es wurde distanzierter, dann bin ich aus dem Ausland zurückgekommen und die Beziehung wurde immer schwieriger bis zum fast vollständigen Abbruch zu mir und zu meiner Familie. Und dieser sehr schwierige Kontakt zu meinem Bruder, der hielt ungefähr 10 Jahre an. Und erst seit ungefähr 3 Jahren ist der Kontakt wieder flüssiger und wieder besser geworden. Und wir wissen auch heute die Gründe und auch die Situation meines Bruders und können das heute alles viel besser einordnen und verstehen. Aber diese Leidenszeit von diesen 10 Jahren, das war für mich wirklich mega schwierig und das war auch eine besondere Zeit. Von 20 bis 30 erlebt man relativ viel. Man hat eine große Entwicklung, Entscheidungen werden getroffen, man geht das Studium durch die Ausbildung, heiratet vielleicht, trifft viele Entscheidungen. Und ich hatte immer das Bedürfnis, das mit ihm eigentlich zu teilen und das an ihn heranzutragen. Und das war nicht mehr möglich. Also in dieser ganzen Zeit hat er eigentlich meinen ganzen Lebensbericht nicht miterlebt und verpasst. Und auch diese vielen Jahre in so einer gewissen Unklarheit zu leben, auch wir als Familie, wir haben viele Versuche gestartet, Kontakt aufzunehmen, sind aber immer wieder gescheitert. Wir waren lange sozusagen im Dunkeln, was überhaupt los ist. Das war sehr schwer für mich, das auszuhalten. Was hat das Erleben mit mir gemacht? Also ich würde sagen, in diesen 10 Jahren, das hat mich an den Rand der Verzweiflung gebracht und auch an den Rand der Erschöpfung. Nicht zu wissen, wo ist mein Bruder, nicht zu wissen, wie es ihm geht, was er gerade braucht. Wir haben uns dann auch einige Zeit nicht gesehen. Die längste Zeit waren so 2 Jahre, wo ich einfach auch nicht wusste, wie sieht er aus oder was erlebt er. Und in dieser Zeit, die auch quälend für mich war, habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, ihn ganz loszulassen, ihn irgendwie ganz frei zu geben und auch herzugeben und eigentlich so auf diese Beziehung mit ihm zu verzichten. Da einfach damit auch ich irgendwie einen Weg finde, damit umzugehen und auch für mich irgendwie weiterleben und weitergehen kann. Dieser Zustand so, das war für mich irgendwie nicht mehr aushaltbar. Und das habe ich dann auch tatsächlich so getan. Habe sozusagen mich ganz bewusst auch von ihm getrennt und verabschiedet, einfach für mich. Er hat das nie irgendwie erfahren, aber ich habe das für mich so gemacht. Und dann mit der Zeit bin ich ruhiger geworden und konnte lernen, diese Situation, so wie sie ist, anzunehmen, auch wenn sie immer noch schmerzhaft war. Ich habe auch dann auch angefangen oder ich habe aufgehört, mich zu fragen, warum ist das alles so? Warum ist die Situation so? Warum erlebe ich das jetzt so? Und ich habe angefangen, mich zu fragen, wie kann ich das jetzt gestalten? Wie kann ich damit umgehen und wie kann ich damit weiterleben? Und ich denke auch, dass ich durch dieses Erlebnis ein Stück weit nüchterner geworden bin gegenüber dem Leben, würde das aber als Reife oder als Wachstum bezeichnen, einfach indem ich Leid oder indem ich verstanden habe, dass Leid dazugehört. So, ich habe verstanden, dass das Teil des Lebens ist und ich würde auch sagen, ich kann das bis heute in mein Leben integrieren. Also ich weiß nicht, was ich noch erleben werde und wie es mir dann damit geht und wie ich dann damit umgehe, aber ich würde sagen, ich kann Schmerz und Leid begegnen und ich kann das irgendwie annehmen und akzeptieren bis zum gewissen Punkt. Und ja, wie habe ich Gott darin erlebt? Also das Erlebnis hat mir gezeigt, dass ich Gott tatsächlich brauche. Und das klingt jetzt vielleicht sehr einfach gesagt und ist auch so ein christliches Statement, aber das ist auch so ein Prozess über viele Jahre gewesen, das festzustellen und das für mich zu spüren, weil ich in meiner Verzweiflung gemerkt habe, dass es keine andere Alternative mehr gibt. Also es gibt niemand anders, an den ich mich wenden kann oder der mir helfen kann, außer Gott. Es gibt sozusagen irgendwie keine andere Lösung. Ich könnte jetzt für mich einfach weitergehen und vielleicht dabei noch einsamer werden, als ich schon war, oder aber ich renne in seine Arme. Ich hatte immer nur das Gefühl von dieser Wahl zwischen diesen beiden Wegen. Und das Erlebnis, in seine Arme zu rennen, das fühlte sich oft ganz unterschiedlich an, aber das war eigentlich immer gut. Und um das vielleicht konkret zu machen, also ich habe nachts manchmal sehr lange geweint und sehr viel gerungen und gebetet und die Situation war neblig und es war so unklar. Und ich bin dann einfach irgendwann vor Erschöpfung eingeschlafen und am nächsten Tag aufgewacht. Und ich bin aber aufgewacht mit so einer ganz krassen Klarheit eigentlich. Also es hätten sich die Dinge wieder wie neu geordnet. Die Situation an sich hat sich gar nicht groß verändert, aber in mir drin ist so eine neue Klarheit entstanden, so eine neue Kraft und so eine neue Stärke, einfach aufzustehen und weiterzugehen. Es hat mir einfach mega geholfen. Ich hatte auch ganz oft das Gefühl, dass ich der Situation ganz ohnmächtig ausgeliefert bin. Ich habe ganz oft versucht, auch Kontakt zu meinem Bruder herzustellen und alle Hebel in Bewegung zu setzen und bin dabei immer gegen eine Wand gerannt. Und irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, dass mir Gott darüber Frieden schenkt. Und das fühlte sich total schräg an. Aber irgendwie konnte ich die Dinge wieder gelassener nehmen oder es war nicht mehr so schmerzhaft, wieder zu spüren, ich bin eigentlich wieder gegen eine Wand gerannt, ich komme hier gar nicht weiter. Und es hat mich sehr gestärkt und getröstet und auch ermutigt, tatsächlich mich so auf die Aussagen in der Bibel zu stellen. Also ich habe viele Psalmen gelesen, ich habe viel auch das so laut vor mir hergesagt, so du bist der, der jetzt bei mir ist, du bist meine Kraft, du führst mich weiter, du lässt mich nicht fallen. Ich habe das richtig so, mich richtig da drauf gestellt und das so laut ausgesprochen und es hat mich enorm getröstet und gestärkt und ermutigt. Und ich habe, denke ich, auch Gott darin erlebt, dass ich ihm so diese Souveränität zugesprochen habe, im Sinne von, also ich verstehe nicht, warum das jetzt alles so ist, aber du verstehst das. Ich kann das nicht mehr kontrollieren oder halten, ich kann auch nichts mehr machen, aber bei dir ist es gut aufgehoben. Und das hat mir geholfen, das loszulassen und eigentlich auch so in Gottes Hand abzugeben und weiterzugehen und weiterzuleben. Und ich denke, ich habe Gott in dieser Zeit wirklich als Tröster und als Beistand erlebt und gespürt.
Genau, vielleicht auch kurz zu mir. Jones, getauft wurde ich auf den Namen Johannes, aber da es so viele Johannese in Gemeinden gibt, müssen sich die Johannese immer überlegen, wie sie genannt werden wollen. In meinem Fall ist es Jones. Ich bin seit Anfang an, seit es Projektkirche gibt, auch dabei. Habe jetzt auch irgendwie schon viel mitgemacht. Und genau, bin mit Julika verheiratet, wir haben zwei Kinder und um das zweite Kind geht auch so ein bisschen die Geschichte. Viele von euch haben das irgendwie uns auch begleitet im letzten halben Jahr und für die ist es vielleicht nicht viel Neues, aber ich und auch die anderen, die mich gefragt haben, fanden das so ein bisschen als ein vielleicht ein ganz gutes, eine Möglichkeit, ein bisschen was die Gemeinde wieder reinzuholen. Deshalb, ich habe das von unserem Pastor gelernt, ich habe das in drei Sachen aufgeteilt. Zuerst erzähle ich mal die Situation, dann wie ich damit umgegangen bin und dann wie, ja, ob und wie ich Gott erlebt habe. Es bleibt spannend. Genau, August, Ende August letzten Jahres, wir sind ganz frisch umgezogen, unsere Wohnung war noch halb fertig, wir haben es aber noch geschafft, bevor unser zweites Kind kommen sollte, 10 Tage zu spät, aber dann eine spontane Geburt, alles gut. Timon, Jesper erblickt die Welt morgens früh um 12:30 und wir freuen uns Bolle, sagen allen Leuten Bescheid, ist ja heute relativ einfach mit den sozialen Medien. Meine Schwester kommt uns besuchen. Genau, erste Nacht im Krankenhaus war ein Sonntagmorgen. Erste Nacht, alles gut. Montagmorgen auch wieder da gewesen. Tschüss gesagt zu meiner Frau und meinem Sohn, weil wir irgendwie, ich musste meine Schwester zum Bahnhof bringen. Da war die Schwester gerade da und machte Späße, weil sie irgendwie die Sauerstoffsättigung nicht hinkriegte bei ihm. Und ich ging dann aber und eine Stunde später rief mich meine Frau völlig aufgelöst an und sagte, jetzt kommt gerade der Intensivmediziner aus Buch und die nimmt Timon mit. Und das war ein Schock, weil alles gut schien und nicht klar war, was los war. Ich habe meine Schwester einfach stehen lassen. Ich habe ihr noch Tschüss gesagt, aber ich habe sie stehen lassen und bin zurück ins Krankenhaus. Dort war dann schon der Kardiologe, der Erwachsenenkardiologe da und der Mediziner aus Buch. Die haben sich dann beraten, was sie jetzt machen. Sie haben sich entschieden, ihn mit nach Buch zu nehmen, weil sie von einer Infektion ausgingen. Wir sind hinterher. Wir sind in Buch angekommen. Uns wurde dann gesagt, dass eine Infektion ausgeschlossen ist und dass sie von einem Herzfehler ausgehen. Also aus Buch, komplett durch die ganze Stadt, wieder mit Krankenwagen, also wir hinterher, Timon vorneweg, in die Charité. Dort wurde er intensivmedizinisch aufgenommen und dort wurde dann im Laufe der Zeit auch ein Herzfehler diagnostiziert. Epstein-Anomalie, eine relativ komplizierte, seltene Form von Herzfehler. Und genau. Das war dann so, dass wir 3 Wochen lang auf der Intensivstation waren, beziehungsweise Julika war auf der Intensivstation. Ganz cool ist, dass es nur 10 Minuten von uns weg war. Das heißt, wir konnten da auch irgendwie immer wieder besuchen. Anfangs mit Beatmungsmaske und es war nicht ganz klar, wie es irgendwie weitergeht. Das erste Ziel war, 4 Wochen irgendwie zu überleben. im wahrsten Sinne des Wortes, sodass er größer ist. Es war klar, es muss operiert werden. Es war nur nicht klar, wann. Und es war eine richtige Nervenschlacht. Also es war, wir wussten nicht genau, warum wir wussten nicht, was da jetzt irgendwie wird. Silas war irgendwie noch da, der ist jetzt 4 geworden. Wir haben uns aufgeteilt, Juli war Tag und Nacht bei Timon im Krankenhaus. Die Krankenschwestern und Ärzte haben da alles gemacht. Sie konnte auf der Intensivstation neben ihm, das ist er übrigens, konnte neben ihm schlafen und wie da sein. Und ich habe mich dann halt um meinen anderen Sohn gekümmert. Dann war es so, dass irgendwie nach 3-4 Wochen, also wie gesagt, Ziel war, ihn da irgendwie durchzukriegen, nach 3 Wochen auf einmal ging es ihm besser. Also das war schon nicht so zack, sondern schon so ein bisschen besser. Und irgendwann meinte der Arzt, naja, wenn es so aussieht, dann können Sie ja jetzt nach Hause. Und dann habe ich meine Frau schon gebremst und habe dann immer gefragt, was heißt denn jetzt? So nicht, dass sie da irgendwie denkt, sie nimmt ihn jetzt mit. Im Endeffekt war es aber so, wir konnten 3 Tage später nach Hause und konnten unseren Kleinen mit noch weiteren irgendwie Medikamenten und Testgeräten mit nach Hause nehmen. Das war cool. Und trotzdem hatte man ein krankes Kind zu Hause, hatte man ein Herzfehlerkind zu Hause und wusste nicht genau, wie es weitergeht und war da ein bisschen nervös. Dann war es so, dann sollte im November ein OP-Termin stattfinden. Da hatten wir auch alles vorbereitet. Wir haben uns darauf eingestellt, alle Vertretungsstrategien an der Arbeit und auch wer kommt von meinen Verwandten oder so, war alles geplant. Timon wurde aufgenommen, Timon hat einen Zugang gelegt bekommen, hatte schon ein Bett. Dann sind wir zum Chefarzt und der hat gesagt, es tut mir leid, ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll, aber ich würde die OP gerne verschieben. Auf der einen Seite cool, weil ihm ging es so gut, dass wir weiter warten konnten und er größer werden konnte. Irgendwie uncool, weil wir völlig fertig waren. Weil wir alles darauf geplant hatten, gehofft hatten, zu Weihnachten ist es vielleicht vorbei und oder ist es halt irgendwie erstmal so der erste Weg gegangen. Es hieß weiter warten. Genau. Dann ging es ihm aber weiterhin einfach gut, stabil. Das hatte dann auch zur Folge, dass man manchmal das Gefühl hatte, hat man überhaupt ein krankes Kind zu Hause? Also man sieht ja gar nichts, da ist ja gar nichts, was ist denn eigentlich los? Und es war klar, die nächste OP steht an, die war dann im Januar. Die wurde dann wieder um einen Tag vorverlegt, dann wieder auch irgendwie doch an dem Tag dann durchgeführt, 8 Stunden lang. Ich glaube, das war mit der schlimmste Tag in meinem Leben, so beziehungsweise die letzten 2 Stunden, weil man wirklich Existenzangst hat. Juli hat ihn morgens früh um 7 den Operateuren in die Hand gegeben, die sagten, oder den Anästhesisten, und die sagten dann, unsere Chirurgen sind richtig gut, aber sie sind nicht die schnellsten, machen Sie sich keine Sorgen. Und diese Worte halten 6 Stunden nach, danach wurde es aber ein bisschen schwieriger für mich und auch, glaube ich, für Juli. Um 3 haben wir dann Bescheid bekommen, wir können ins Krankenhaus kommen, wir waren dann da, unser Sohn war noch 2 Tage auf Intensiv, weitere 5 Tage auf der normalen Station, wo wir auch andere Kinder kennengelernt haben und Familien und Geschichten kennengelernt haben. Und dann durften wir nach Hause. Und nach ungefähr 3 Wochen nach der OP oder nachdem wir zu Hause waren, hatte ich das Gefühl, ich habe mein Kind wieder. Der lachte, der strampelte, der war gut drauf. Diese ganzen Schmerz jetzt komplett im Schnelldurchlauf. Man kann sich vorstellen, also ich konnte mir vorher nicht vorstellen, was das bedeutet. Und ich merke, dass das richtig, richtig heftig war. Ich bin total froh, dass ich meinen größeren Sohn hatte. Ich glaube, der hat mir echt das Leben gerettet, weil ich eine Aufgabe hatte. Ich bin froh, so eine starke Frau zu haben, die ohne Wenn und Aber da irgendwie ewig in einem Krankenhaus rumgehangen hat und irgendwie auch da irgendwie Stabilität gezeigt hat und auch mich teilweise wieder auf den Boden zurückgeholt hat. Und ich bin froh über Freunde und über die Gemeinde, die einfach dabei waren, gebetet haben und da waren. Aktueller Stand ist, dass die OP gut verlaufen ist. Es könnte die letzte OP gewesen sein, so genau weiß das keiner, aber wir gehen ganz stark davon aus und hoffen, dass Timon jetzt einfach gut weiterlebt. Wie bin ich damit umgegangen? Ich würde sagen, Aktionismus. Ich habe gemacht. Ich habe einfach nur funktioniert. Jetzt bin ich auch der Typ, der sowieso nicht irgendwie sich mal irgendwie auf die Sofa legen kann, sondern immer irgendwas tun will. Und wie gesagt, wir sind gerade umgezogen. Ich habe noch irgendwie, nachdem das dann irgendwie war, habe ich versucht, mich um Silas zu kümmern, immer wieder ins Krankenhaus zu fahren, irgendwas Juli vorbeizubringen, die Wohnung in Schuss zu bringen und irgendwie alles dann noch zu machen. Ich habe das Ganze erstmal gar nicht an mich rangelassen. Ich weiß auch gar nicht, wann ich das erste Mal geweint habe oder wann ich das erste Mal das Gefühl hatte, hier ist irgendwas. Das war eine Ausnahmesituation und ich habe in Gesprächen später mit Leuten gemerkt, dass die immer betroffener waren als ich selber. Und ich glaube, das ist ganz normal, weil ich hatte gar keine andere Möglichkeit, als zu tun. Ich wollte einfach dadurch und ich wollte irgendwie, dass es funktioniert. Natürlich haben wir in der Familie mit Freunden drüber geredet, wir haben gebetet, wir haben uns irgendwie unterstützt, das war auch ganz schön. Und trotzdem kam dieses ganze Sacken von, was ist eigentlich los, kam es später. Genau, das kam erst so ein bisschen später. Es gibt so eine Situation, hier im Gottesdienst, glaube ich, habe ich das erste Mal gemeint, als so ein eigentlich normales Lied, das wir ewig singen, schon länger nicht mehr, das finde ich ganz gut. Sei still, mein Herz, sei still. Jedes Mal, das haben wir irgendwie, als wir das erste Mal hier waren, haben wir das sofort gesungen und dann 3 Wochen danach, jede Woche und dann nicht mehr. Also das scheint auch irgendwie so ein Zeichen zu sein. Da bin ich völlig zerflossen. So, da habe ich das erste Mal so, weil ich Herz gehört habe und irgendwie, keine Ahnung was, da habe ich gemerkt, dass ich da irgendwie berührt war. Was mir auch noch geholfen hat in dieser ganzen Zeit war, dass ich als Sozialpädagoge sowieso, aber insgesamt ganz gut reflektiere und einfach auch geguckt habe, wie geht's mir mit meinem Schmerz, aber was ist denn noch drumherum? Und da hatte man im Krankenhaus und in den ganzen Stationen auch den Blick darauf, weil na klar, wir haben richtige Scheiße erlebt mit diesem Typen, der da irgendwie krank ist, das wir nicht wussten, aber hat einen Herzfehler, den man mit einer Operation halt irgendwie kitten kann oder versucht hat zu kitten. Und es gibt noch ganz viele andere Herzfehler, die wir da kennengelernt haben und Menschen, die wir kennengelernt haben, die haben ganz andere Sachen zu tragen. Und das hat mich auch nochmal irgendwie ein bisschen runtergebracht und hat gesagt, ja, ich bin in dieser Situation, das ist keine einfache Situation, das wird es auch ein Leben lang so bleiben. Aber ich muss auch dankbar sein für das, was jetzt gerade passiert. Genau. Was Gott damit zu tun hat oder was mein Glauben damit zu tun hat. Ich weiß seit 4 Wochen, dass ich irgendwas heute erzählen soll. Und diese 4 Wochen waren tatsächlich für mich ganz wichtig, weil ich immer wieder gedacht habe, scheiße, was erzählst du eigentlich? Und hast du überhaupt Gott da drin erlebt? Und was ist, wenn du hier vorne stehst und du hast irgendwie nichts Ordentliches zu erzählen? Das ist ja schließlich ein Gottesdienst. Und habe dann aber gemerkt, dass ich ohne meinen Glauben in diesem kompletten Ausnahmezustand überhaupt nicht funktioniert hätte. Ich habe nicht mehr gebetet, ich habe nicht mehr angerufen oder nicht mehr gesagt, warum wir oder irgendwas. Ich habe, wie gesagt, funktioniert. Ich glaube, das tue ich mit dem, oder ich glaube nicht, das weiß ich, das tue ich mit der Überzeugung, dass Gott immer bei uns ist. Dass Gott einen Plan für uns hat oder für mich hat und dass er einfach da ist. Sonst hätte ich das nicht durchgestanden. Sonst hätte ich auch einfach diese Wochen danach nicht durchgestanden. Dieses andauernde Hin und Her und dieses Fragen. Und diese Frage, warum wir oder warum jetzt wir dieses Kind kriegen, habe ich mir und haben wir uns gar nicht so stark gestellt. Die Frage, da ist mir noch eine Sache im Kopf. Wir haben es eher umgeframed. Wir haben eher was anderes gesagt. Nämlich, warum wir als Aufgabe zu begreifen. Irgendwann meinte mal Juli zu mir, es klingt jetzt vielleicht total blöd, aber ich habe heute Nacht irgendwie geträumt, dass Gott diesen kleinen Jungen Timon irgendwie da hatte, bei sich hatte und der hatte einen Herzfehler. Und der hat sich gefragt, wo soll Timon hin? Und hat dann geguckt und hat gesagt, nach Berlin, da ist ein Herzzentrum, die kennen sich aus. Vielleicht zu einer Familie, die nicht weit weg wohnt. Zu einer stabilen Familie, zu einem großen Bruder, der sich irgendwie kümmern kann. oder zu welchen, die auf jeden Fall für dich da sind und die mit Gott gehen. Und so ist Timon vielleicht zu uns gekommen. Und ich finde, das ist wahnsinnig stark, diese Aussage, und die berührt mich immer noch. Und ich glaube, das ist das, wie wir das irgendwie, die Situation auch einfach annehmen. Wir sagen nicht, warum wir, sondern wir sagen, ja, wir. Wir machen das zusammen mit, als Familie, zusammen mit Gott, gehen wir diesen Weg. Und hier hat er eine Überlebenschance. In anderen Bereichen dieser Welt hätte er wahrscheinlich keine Überlebenschance gehabt, aber hier schon. Und das ist so ein Aspekt, wo ich Gott irgendwie sehe. Und das andere ist, dass ich, glaube ich, nie der Typ war zu sagen, irgendwie Wunder oder gibt es Wunder oder bla bla. Aber man merkte, dass zum Beispiel dieses, was ich vorher gesagt habe, nach 3 Wochen war auf einmal alles so stabil, dass wir nach Hause gehen können. Ich glaube, das sind Wunder. Ich glaube, da habe ich Gott erkannt. Da sehe ich, was Gebete oder was auch diese Gemeinde mit Gebeten und irgendwie ausgelöst haben. Und in dem Augenblick selber habe ich es nicht gesehen. Jetzt sehe ich es, glaube ich, so, dass ich da einfach gemerkt habe, wie Gott wirkt. Genau. Und wie gesagt, das ist was sehr Persönliches. Das ist irgendwie so wie ich das sehe. Ich weiß nicht, ob Juli das Gleiche sagen würde, aber ich merke, dass ohne Gott ich an der Stelle durch den Schmerz nicht durchgekommen wäre und hoffe, dass das, wenn dann nochmal was kommt, was anderes kommt, dass das wieder ähnlich ist. Danke.
Ich bin Merlin, und wenn man mich so fragt, oder wenn ich an persönliche Erfahrungen mit Schmerz denken soll oder muss, dann fällt mir sofort das Jahr 2004 ein. Ich war damals 25 Jahre alt, habe in Hannover gelebt, habe Fotografie studiert. Und so zum Start des Jahres hatte ich schon so ein ganz ungutes Gefühl und dachte, es kommen so viele Herausforderungen auf mich zu. Zum einen ist mein BAföG im März oder würde im März auslaufen, wo ich mir Sorgen gemacht habe, wie ich mich weiter finanzieren soll, auch mit so einem sehr kostenintensiven Studium. Dann war mein Studium eine Frage, ob ich das überhaupt abschließen kann. Ich hatte nicht die beste Beziehung mit meinem Professor. Und bei uns gab es nur einen, und der für uns zuständig war. Und der hatte mir auch kurz zuvor noch gesagt, dass meine Arbeit das Niveau der Hochschule runterziehen würde. Und es sind auch diverse Leute aus meinem Studiengang oder haben das Studium abgebrochen. Und ich dachte, ich will es aber nicht, aber ich weiß auch überhaupt nicht, wie ich da noch so durchkommen soll. Dann war ich damals in einer sehr intensiven Beziehung. Und mein Partner damals war so tatsächlich mein bester Freund. Der war so jemand, der mit mir eine Vision geteilt hat. Wir wollten zusammen die Welt verändern. Das klingt jetzt so total naiv, aber es war so dieser jugendliche Eifer. Und ich hatte so das Gefühl, dass wir so wirklich sehr eng waren. Aber es war auch sehr intensiv, sehr schwer, sehr anstrengend. Und ich hatte auch gemerkt, wir entfremden uns gerade. Und das ist schwierig. Also bin ich so in dieses neue Jahr gestartet und dachte, puh, das wird bestimmt nicht einfach, aber alles, was kam, war noch viel furchtbarer, als ich es mir irgendwie hätte im Januar vorstellen können. Genau, im Juni folgte dann tatsächlich auch die Trennung, die auch schon zu erwarten war, was damals so für mich ist wirklich so, dass die Welt untergegangen oder meine Welt, weil ich so das Gefühl hatte, dass so meine zweite Hälfte wirklich fehlt, dass der Mensch fehlt, mit dem ich einfach diese Visionen hatte, mit meinem Ansprechpartner, einfach derjenige, der neben mir stand, war auf einmal weg, und es hat mir damals wirklich so das Herz gebrochen. Dann war ich 3 Monate später, im Ende August, in Serbien. Meine Eltern kommen aus Serbien, und für mich ist das immer so ein Ort, der mir Halt gibt und wo ich Ruhe finde, und war so in meiner Trauer dann dort und wollte Ruhe finden und wurde Zeugin eines Mordes. Es war dann so alles andere als Ruhe. Es war dann ein Polizist, der ermordet wurde, tatsächlich auch noch von jemandem, den ich kannte. Der hatte eine Maske auf, daher wusste ich nicht, dass ich gerade gegen jemanden, den ich kenne, aussage. Dadurch, dass es das vermutet wurde, dass es ein politischer Mord war, konnte ich oder war es nicht klar, ob ich das Land verlassen kann, bis das aufgeklärt ist. Ich selber hatte aber 3 Tage später eine eigene Gerichtsverhandlung in Hannover wegen Fahrerflucht Und zwar bin ich beim Einparken gegen ein Auto gekommen, bin da so angestoßen hinten, habe mir den Wagen angeschaut, habe aber nichts gesehen, saß dann tatsächlich auch noch 2 Stunden in meinem Auto und habe gebruncht. Mir wurde dann im Gericht auch aufgezählt, was genau ich gegessen habe, weil mich nämlich Leute 2 Stunden lang tatsächlich beobachtet haben und mich dann halt angezeigt haben, dass ich dann weggefahren bin. Genau, dann ich wurde dann tatsächlich auch verurteilt, habe 20 Tage Freiheitsstrafe bekommen, die ich dann aber als Sätze abbezahlen konnte, durfte. Dann musste ich genau den Schadensersatz leisten, die Gerichtskosten, also war dann auch noch total verschuldet. Ende Oktober habe ich dann erfahren, dass mein ehemaliger Partner eine neue Freundin hat und das halt auch noch nicht erst seit kurzem und dass das einige meiner Freunde wussten und die mir das aber auch nicht mitgeteilt haben, weil sie dachten, dass mich das dann halt noch mehr zerbrechen würde. Mitte Oktober gab es den ersten Verdacht bei meiner Mutter auf Krebs. Also es war halt so gefühlt, ist so mein Leben wirklich so alle 2 Wochen kam wie so ein neuer Pfeil, der irgendwie mich irgendwo anders getroffen hat, im Herzen, im Kopf. So, und ich hatte das Gefühl, mein Leben zerbricht wirklich und irgendwie ist so unglaublich. Und die Geschichten waren auch allesamt so unglaublich. Und ich habe in der Zeit, habe mich mehrere Freunde auch begleitet und ich habe auch von Leuten aus meiner Gemeinde dann so SMS bekommen, wie denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten dienen und diverse Sachen. Und ich habe halt gemerkt, boah, ich konnte es ganz schlecht annehmen, weil es halt so schwierig war in dem Moment, wenn man denkt, es zerbricht wirklich alles gerade und wo ist da Gott? Und ich habe dann wirklich auch alles in Frage gestellt. Also ich habe meinen Glauben in Frage gestellt und dachte, okay, ist das jetzt eine Lüge? Gibt es Gott vielleicht gar nicht? Ist das was ich mir so aufgebaut habe? Und ich vertraue auf Sachen, weil halt auch im Vorfeld einfach so viele Sachen, die wirkten so klar und dann ist doch irgendwie so alles zerbrochen. Und genau, und ich habe mich gefragt, wie kann er das zulassen? Und ist er wirklich da? Und stimmt das alles überhaupt, woran ich glaube? Und eine gute Freundin, die mich auch begleitet hat, die meinte halt auch zu mir, sie versteht das alles nicht. Das ist wirklich alles total absurd und wie einfach in so einer geballten Ladung so viel kommen kann. Aber ich soll versuchen, dankbar zu sein. Und genau, und irgendwie hat es aber wirklich irgendwie was bei mir angesprochen und dann dachte ich, okay, dann versuche ich jetzt jeden Tag dankbar zu sein und jeden Tag irgendwas zu finden. Und am Anfang war es wirklich, dass ich einfach aufgestanden bin und den nächsten Tag irgendwie erlebt habe und irgendwie nicht aufgegeben habe. Und dann wurden die Dinge aber immer mehr oder immer größer und immer besser. Ich habe zu der Zeit auch angefangen, Psalm 23 jeden Morgen zu beten. Das tue ich immer noch seit 15 Jahren. Das ist das Erste, was ich tue, wenn ich morgens aufwache. Und ich habe dann gemerkt, wieso diese kleinen Katastrophen so immer weniger wurden oder so nachgelassen haben oder nicht mehr ganz so krass waren. So, also hatte das Gefühl, okay, es wird langsam besser. Ich habe in der Zeit auch sehr viel abgenommen und meine ehemalige Mitbewohnerin hatte mich dann auch darauf angesprochen oder meinte halt auch, sie glaubt, ich müsse mal aus Hannover raus, weil dass ich irgendwie mal woanders hinkomme und ich soll mal auf mein Zimmer gehen und nach einer Reise schauen. Und ich dachte, okay, ich habe eigentlich kein Geld und gar nichts, aber ich mache das jetzt mal und habe dann halt geschaut und dann gab es tatsächlich so eine 48-Stunden-Aktion, wo man für 99 Euro auf die Seychellen fliegen konnte. Die gab es auch nie wieder. So, und genau, dazu müsst ihr wissen, dass mich im Sommer mal jemand gefragt hat, ein Kommilitone, wenn ich mir irgendwas wünschen könnte, so, was mich glücklich machen könnte. Und Weltfrieden und solche Sachen durfte ich nicht nennen, aber irgendwas, was so wirklich für mich wäre, was wäre das? Und damals meinte ich, ich würde gern mal an einem weißen Sandstrand mit bunten Fischen sein und das mal erleben. Das war auch total ab von jeglicher Realität, weil ich damals auch noch den serbischen beziehungsweise den jugoslawischen Pass hatte und im Rahmen dieser Sanktionen während der Jugoslawienkriege wurde die Reisefreiheit total eingeschränkt. Das heißt, ich hatte einen Pass, mit dem man noch nicht mal wirklich reisen konnte. Und also ich hatte kein Geld, keinen Pass, mit dem man reisen kann. Es war einfach so total absurd. Und dann stand ich da, habe diesen Flug gebucht, wusste überhaupt nicht, ob ich da hinfahren kann. Habe dann am Montag in der Botschaft der Seychellen angerufen und die meinten, bei uns gibt es keine Einschränkungen, sie können fliegen. So, und ich war dann einfach so unfassbar glücklich. Eine Woche später war ich da in diesem Wasser mit diesen bunten Fischen um mich herum. Und auch wenn mein Leben irgendwie total zerbrochen war und es eigentlich gar keinen Sinn macht, aber ich war unglaublich glücklich in dem Augenblick. Und ich hatte das Gefühl, boah, Gott ist da oder Gott hat das gesehen. Und wenn auch irgendwie gerade so alles zerbricht, aber er hat irgendwie so meinen Wunsch wahrgenommen und hat das gesehen und ist bestimmt auch in den anderen Momenten da, auch wenn er in dem Augenblick so weit weg schien. Und für mich sind diese bunte Fische seitdem auch einfach so zu so einem, wie so ein Vertrag, den Gott mit mir geschlossen hat, geworden. Und tatsächlich sind viele Dinge jetzt rückblickend auch wieder gut geworden. Also ich habe dann im Februar des nächsten Jahres habe ich tatsächlich einen Fotopreis gewonnen, der 3 Euro entfernt war von der Summe, die ich als Schadensersatz zahlen musste. Das war dann super. Mit meinem Prof komme ich mittlerweile echt gut klar und kann wirklich ehrlich sagen, dass ich mich freue, wenn ich ihn sehe, obwohl wir uns damals wirklich keine leichte Zeit gemacht haben. Ich habe mein Studium beendet, es hat noch ein paar Jahre gedauert, aber ich habe es beendet und auch tatsächlich mit sehr gut. Ich hatte tatsächlich nie Albträume von den Sachen, die ich erlebt habe. Und ich war 8 Jahre später wieder in einen Mordfall verwickelt. Und da dachte ich, boah, ich konnte reagieren. Also ein Mensch ist gestorben, aber der andere nicht. Und ich glaube, es lag auch mit daran, dass ich halt einfach nicht geschockt war in dem Augenblick, sondern einfach machen konnte und mich drum kümmern konnte. Und da dachte ich, boah, Gott hat diese Situation, die schlimm war, wirklich aber nochmal genutzt, dass man daraus was gelernt hat, was man woanders einbringen konnte. Und überhaupt habe ich das Gefühl, dass man aufgrund dieser Erfahrung einfach bei so vielen Menschen anknüpfen kann oder so viele gute Gespräche hatte, wo ich Menschen dadurch stärken konnte oder mit dieser Geschichte. Und genau, auch wenn ich hoffe, dass ich sowas nie wieder erleben muss und ja, auch nicht und das so niemandem wünsche, habe ich so das Gefühl, dass ich das trotzdem irgendwie gar nicht missen möchte in meinem Leben jetzt rückwirkend, weil es es klingt immer so blöd, aber weil es einen zu dem Menschen, der man ist und man hat einfach vieles mitgenommen, dann habe ich immer, wenn ja schmerzhafte Erfahrungen im Leben da sind, habe ich immer was, worauf ich zurückschauen kann und denken kann, okay, A, es geht vorbei und B, Gott ist dabei und begleitet einen, wenn man das zulässt, auch wenn man es in dem Augenblick gar nicht spürt, aber er ist da.